Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergová. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Mehrere Experten aus den Bereichen Menschenrechte, Antidrogenpolitik sowie Minderheiten beschrieben das Treffen mit den Regierungsmitgliedern als unwürdig, peinlich und absurd und verließen den Saal. Derzeit herrschen in Tschechien richtige Sommertemperaturen. Wie heiß genau wo in der Stadt ist, dies versuchen die Wissenschaftler mit einer speziellen Apparatur in Brünn zu erforschen. Und wir stellen Ihnen Norbert Feichtinger vor, der sich mit der Geschichte seiner Familie befasst, die aus dem Adlergebirge stammt. Zuerst das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Laut dem tschechischen Außenminister Petr Maczinka könnten die Vereinigten Staaten tschechischen Unternehmen Technologie und Know-how für die Waffenproduktion zur Verfügung stellen. Die Tschechische Republik würde sich somit an der Aufstockung der amerikanischen Waffenkapazitäten beteiligen. Der Minister erklärte dies vor tschechischen Journalisten in Washington nach einem Treffen mit Andrew Baker, dem nationalen Sicherheitsberater von US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Der tschechische Außenminister hält sich seit Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in den Vereinigten Staaten auf. Nach Angaben des tschechischen Industrieministers Karel Havlíček haben sich Ungarn und Italien den tschechischen Bemühungen angeschlossen, die Schwerindustrie vor den steigenden Kosten von CO2-Emissionen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems zu schützen. Havlíček sagte am Donnerstag in Brüssel, die breitere Koalition umfasse mittlerweile bis zu 10 Länder, zudem werde die tschechische Position ebenfalls von Frankreich und Spanien teilweise unterstützt. 6 Mitgliedsländer, darunter auch Tschechien, haben die Führung der Europäischen Union am Donnerstag dazu aufgerufen, die Schwerindustrie vor den Kosten zu schützen, die wegen des CO2-Ausstoßes erhoben werden. Sie schlagen zum Beispiel vor, die Verteilung kostenloser Emissionszertifikate für bestimmte Industrieunternehmen noch bis zu 2030 beizubehalten. Präsident Petr Pavel will mit der Regierung über die Finanzierung der Munitionsinitiative für die Ukraine verhandeln. Seiner Ansicht nach sollte Tschechien als Gründungsland der Initiative mit gutem Beispiel vorangehen. Derzeit leistet das Land keine finanziellen Beiträge, sondern konzentriert sich auf deren Verwaltung. Die tschechische Regierung will die öffentlichen Finanzen durch die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums verbessern. Die soll auch die Einnahmen des Staatshaushalts und der Kommunen erhöhen. Finanzministerin Alena Schillerová erklärte dies am Donnerstag auf dem Nationalen Wirtschaftsforum 2026. Laut Schillerová sollen die Eindämmung der Schattenwirtschaft unter anderem dank der Wiedereinführung der Registrierkassenpflicht und die Förderung von Innovationen zu einem höheren Wirtschaftswachstum beitragen. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat in der ersten Wahlrunde am Mittwoch keinen neuen Ombudsmann gewählt. Von 5 Kandidatinnen und Kandidaten werden Eva Kostolanská, Juristin im Büro des Ombudsmanns, und Klára Šimáčková-Laurenčíková, die ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, voraussichtlich nächste Woche in der Stichwahl antreten. Die 6-jährige Amtszeit des derzeitigen Ombudsmannes in Tschechien Stanislav Křeček endete im Februar. Er führt die Funktion weiter, bis ein gewählter Nachfolger den Amtseid für die kommenden 6 Jahre ablegt. Tschechien zählt unter vergleichbaren europäischen Volkswirtschaften zu den Ländern mit dem frühesten sogenannten Tax Freedom Day. Das liberale Institut, das diesen Tag hierzulande seit dem Jahr 2000 ausruft, gab dies am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Der Tax Freedom Day fällt hierzulande dieses Jahr auf den 29. Mai. Die Brünner Philharmonie reist zum ersten Mal in ihrer 70-jährigen Geschichte nach Indien. Nach Angaben der Orchestersprecherin werden insgesamt 86 Orchestermitglieder dort 2 Konzerte zu Ehren des Komponisten und Dirigenten Ilabarayaji geben, der zu den meistverehrten Persönlichkeiten Indiens zählt. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien heiter, am Abend gibt es in Böhmen teilweise zunehmende Bewölkerung aus Nordwesten. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad.
Danke, Marketa, für die Nachrichten. Die tschechische Regierung hat 16 Expertenräte und Arbeitsgruppen, in denen Beamte und externe Fachleute gemeinsam zu bestimmten Themen arbeiten. Die Hoheit über diese Gremien soll nun vom Regierungsamt auf die einzelnen Ministerien übertragen werden. Damit sind viele externe Mitglieder nicht einverstanden und nun wird ein heftiger Streit geführt. Daniela Honigmann berichtet.
Das tschechische Regierungsamt will sich verschlanken. Darum sollen die Expertenräte nun an verschiedene Ministerien ausgelagert werden. Das gilt vor allem für jene Gremien, die sich mit Fragen der Menschenrechte, der Geschlechtergleichstellung, dem Minderheitenschutz oder aber der Antidrogenpolitik beschäftigen. In den Räten arbeiten zahlreiche externe Fachleute mit, meist Vertreter von NGOs, die sich mit den jeweiligen Thematiken auseinandersetzen. Nach den aktuellen Plänen der Regierung soll zum Beispiel die Expertengruppe für Suchtpolitik demnächst dem Gesundheitsressort unterstellt werden. Minister Adam Wojtěch erläutert.
Einige Regierungsräte, die ressortübergreifend arbeiten und in denen auch Vertreter verschiedener Ministerien sitzen, haben tatsächlich eine Agenda, die mehrere Ressorts betrifft. Diese bleiben so bestehen, da ändert sich nichts. Nur etwa ihre Verwaltung wird jetzt auf ein Ministerium übertragen, das sachlich zuständig ist und das sich mit dieser Agenda sowieso schon beschäftigt.
Ratsmitglied und Konsultant Jan Schulz sieht das sehr skeptisch. Er ist Mitglied im Nationalen Rat für Suchtpolitik.
Wenn unsere ressortübergreifende Agenda an das Gesundheitsministerium übertragen wird, dann können wir uns nicht mehr mit dem Thema Sicherheit, mit sozialen Fragen und vielem anderen auseinandersetzen. Ich bezweifle, dass einer der beisitzenden Beamten aus dem Gesundheitsministerium dann im Innenministerium anruft, um dort jemandem Aufgaben zu erteilen. So kann das einfach nicht funktionieren.
Deutliche Kritik gibt es auch aus anderen Expertenräten, die an die Ministerien für Arbeit und Soziales, für Justiz sowie für Kultur übergeben werden sollen. Viele der beteiligten Fachleute befürchten eine thematische Einschränkung und den Verlust der Unabhängigkeit, die bisher durch die Zugehörigkeit zum Regierungsamt gegeben war. So sagt die ehemalige Regierungsbeauftragte für Menschenrechte Monika Šimunková.
Die Beschlüsse der einzelnen Expertenräte entstehen beim Regierungsamt bisher so, dass eine fachliche Expertise von Beamten einfließt, die eben unabhängig von den einzelnen Ministerien sind.
Um das Für und Wider ihres Vorhabens zu erläutern, hatten Premier Andrej Babiš und die Chefin des Regierungsamtes, Tünde Barta, am Mittwoch zu einem Treffen geladen. Mehrere Ratsmitglieder verließen dieses jedoch vorzeitig aus Protest und Frustration. Von einem absurden Theater war die Rede. Die drogenpolitische Expertin Jana Michailidou zum Beispiel bezeichnete die Diskussion als inakzeptabel und würdelos.
Es war keine Verhandlung. Das, was wir heute erlebt haben, war ein frontaler Vortrag. Damit sollte uns erklärt werden, dass das alles eine super Idee ist.
Premier Babiš sei über kritische Anmerkungen einfach hinweggegangen und habe Fragen nicht beantwortet, so Michailidou weiter. Andere Teilnehmer berichteten von einer sich zuspitzenden Diskussion, bei der auch gebrüllt wurde. Außerdem kündigten 53 Mitglieder des Regierungsrates für die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie aus den angegliederten Ausschüssen und Arbeitsgruppen ihre Mitarbeit vorläufig auf. Deren Agenda soll dem Justizministerium übertragen werden. Ressortleiter Jeroným Tejc gibt sich weiter zuversichtlich.
Ich rechne damit, dass der Expertenrat 1:1 übernommen wird. Das heißt, dass die Posten sowohl für die einzelnen Abteilungsleiter als auch für die Ministeriumsmitarbeiter erhalten werden, sofern sie dabei bleiben. Davon gehe ich erst einmal aus und ich will mich so bald wie möglich mit Ihnen treffen, um die Details zu klären.
Im Ergebnis des zweistündigen stürmischen Treffens werde er nun die Einwände und Vorschläge der Experten auswerten, kündigte Premier Babiš an. Am Montag soll dann feststehen, wie es mit der Zuständigkeit für die Regierungsräte weitergeht. Babischs Plan ist es bis jetzt, die Gremien ab Juli an die Ministerien abzugeben.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über den Streit der Experten aus verschiedenen Gremien mit der Regierung. In Tschechien ist es derzeit ganz schön warm. Am Donnerstag kletterte das Thermometer hierzulande an manchen Orten wieder bis auf 28 Grad und am Freitag soll es ähnliche Temperaturen geben. Aber wie heiß ist es eigentlich wo genau in einer Stadt? In Brünn suchen Wissenschaftler gerade die Antwort auf diese Frage und gehen dafür mit einer speziellen Apparatur auf dem Rücken durch die Stadt spazieren. Ferdinand Hauser berichtet.
Die Gerätschaft, mittels derer die Wissenschaftler dieser Tage die Temperatur in Brünn messen, sieht ein wenig aus wie eine Requisite aus einem Science-Fiction-Film. Es handelt sich um eine Art Rucksack mit allerlei Messinstrumenten. Daniel Kopkanje vom Institut für Klimawandelforschung der Tschechischen Akademie der Wissenschaften erläutert.
Das Gerät verfügt über Sensoren für lang- und kurzwellige Sonnenstrahlung. Wir können dadurch nicht nur messen, wie stark die Einstrahlung ist, sondern auch, wie das Sonnenlicht von Fußwegen, Rasenflächen oder Fassaden reflektiert wird.
Zudem verfügt der Rucksack über einen Stab, der nach oben ragt. Diesen Stab brauche es, damit die Temperatur in einer Höhe von genau 2 Metern über dem Boden gemessen werden könne, sagt Kopkanje. Unter Einbeziehung weiterer Parameter, wie der Luftfeuchtigkeit und der Luftströmung, ermitteln die Wissenschaftler schließlich einen sogenannten PET-Wert. Dieser beschreibt die physiologisch äquivalente Temperatur, also vereinfacht gesagt, inwiefern ein Klima an einem Ort für einen Menschen angenehm oder belastend ist. Bei seinen Spaziergängen durch das sommerliche Brünn sucht Kopkanje unterschiedliche Viertel und Umgebungen auf, um Vergleichsmessungen anzustellen. Im Park am Platz Moravské náměstí, mitten im Stadtzentrum, zückt Kopkanje eine Wärmebildkamera.
Man kann sehen, dass hier der Untergrund, ein Fußweg aus Polymerbeton, 50 Grad Celsius hat. Bei der Rasenfläche misst die Kamera eine Temperatur von rund 27 Grad. Durch die Sprühnebelanlagen sinkt die Lufttemperatur um 3 bis 4 Grad.
Auch ein hellerer Fußbodenbelag würde helfen, dass es kühler würde, sagt der Klimawandelforscher. Die Messungen in Brünn sollen etwa bei der Planung neuer Viertel oder dem Bau neuer Straßen und Plätze berücksichtigt werden, um auf Hitzewellen zu reagieren. Denn diese sind zuletzt nicht nur intensiver geworden, sie dauern auch immer länger an. Kopkanje sagt über sein Projekt.
Wir können die Hitzebelastung für die Einwohner errechnen, etwa für eine alte Frau, die von ihrem Haus zur Apotheke gehen muss. Und diesen Wert können wir sowohl für die Sommertage als auch für den Herbst oder den Winter ermitteln.
Das Brünner Forschungsprojekt begrüßt auch der Klimatologe Pavel Zachatnicek vom Tschechischen Hydrometeorologischen Institut.
In Städten gibt es üblicherweise nur 2 oder 3 Wetterstationen. Mit dem mobilen Rucksack werden aber mehrere Straßen und Parks abgelaufen und Daten in Echtzeit gesammelt. Dadurch ergibt sich ein wesentlich detaillierteres Bild über Wärmeinseln als nur durch die Nutzung unserer Messstationen.
Ferdinand Hauser war das mit einem Bericht über die Wissenschaftler aus Brünn, die mit einer speziellen Apparatur die Temperatur an verschiedenen Orten der Stadt messen. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Während des Sudetendeutschen Tags vergangenes Wochenende begegnete ich auf dem Messegelände in Brünn Norbert Feichtinger. Am Infostand des Adlergebirges entstand das folgende Gespräch.
Heute am Mikrofon.
Herr Feichtinger, wir stehen jetzt am Stand der Heimatlandschaft Adlergebirge. Ihre Vorfahren stammen also aus dem Adlergebirge, nehme ich an.
Ja.
Und Sie haben da geschrieben, nicht nur ihren Namen, Norbert Feichtinger, sondern der Enkelsohn des Geigers aus dem Adlergebirge. Was genau soll das bedeuten?
Die Familie Feichtinger gab es in Stopnitze in der nächsten Stadt 60 Mal. Und wenn die Kinder verloren gingen im Wald und sie hätten gesagt, ich heiße Anton Feichtinger, hätte keiner gewusst, wo sie zu Hause sind. Deswegen hatten die Häuser oder die Familien immer noch Hausnamen. Mein Großvater spielte Geige, also war mein Vater Anton Feichtinger der Anton vom Geiger. Also bin ich der Enkel vom Geiger.
Und wo leben Sie?
Ich lebe jetzt in der Oberlausitz am Schluckenauer Zipfel, nicht weit von Rumburg oder Warnsdorf, auch nicht weit von Philipphof, dem nordböhmischen Lourdes.
Ich nehme also, Ihr Vater wurde vertrieben aus diesem Ort. Wie war die Geschichte?
Wenn mein Vater nicht vertrieben worden wäre, gäbe es mich nicht. Mein Großvater ist im Januar 1945 verstorben. Er wurde nicht vertrieben, weil er schon tot war. Meine Großmutter ist mit 9 Kindern zweimal vertrieben worden. Einmal am 5.6.1945 durch die Partisanen über Geiers Graben in den Kreis Habelschwert in der Grafschaft Glatz, also im Polnischen. Dort blieben sie 6 Wochen und gingen wieder über das Gebirge zurück in das Haus. Im Adlergebirge in Morles-Dobnice, Rasdorf oder tschechisch immer Kamenetz. Auch die Hausnummer hat sich nie geändert, Kamenetz 22. Bis heute ist Kamenetz 22 die Hausnummer. Sie blieben dort, meine Großmutter und 9 Kinder, bis dann 1946 sie gehen mussten. Im 5. Transport von Gruhlich, im Waggon Nummer 35. Und sie sind in Thüringen gestrandet, in Gotha. Deshalb gibt es mich. Man müsste genauer sagen, mich gibt es deshalb, weil mein Vater 14-jährig vertrieben wurde. Er war noch nicht fertig mit der Lehre. Er strandete in evangelischem Gebiet, war katholisch. Und er sorgte sich, wie finde ich eine katholische Frau? Er wusste oder bekam mit, es gibt da in Thüringen das Eichsfeld. Dort leben viele Katholiken. Also machte er seine Lehre bei einem Herrenschneider im Eichsfeld. So lernte er meine Mutter kennen. Und deshalb gibt es mich. Ich könnte also dankbar sein für die Vertreibung.
Das war wahrscheinlich fast eine Ausnahme.
Vielleicht. Es war eine Ausnahme, aber es war auch der Situation geschuldet. Mein Vater ging 1944 im September aus der Schule, fing die Lehre an. Er wollte Herrenschneider werden in Rocketnitz, einer Hauptstadt des Adlergebirges. Dort gab es 2 Herrenschneider. Einen für die Bürgerlichen und einen, der Uniformen schneiderte. Weil mein Vater ein Häuslerkind war, kam er nur beim Uniformschneider an. Damals war es üblich, man wohnte bei seinem Lehrherren. Mein Vater kam im November 1944 das erste Mal nach Hause und mein Großvater frug ihn, na Tonler, was hast du gelernt? Und mein Vater antwortete ihm, außer Hofkehren und Kaffee kochen, nichts. Und daraufhin hat mein Großvater gesagt, du brichst die Lehre ab, weil Kaffee kochen und Hofkehren, Hof hatten sie nicht, aber helfen kannst du auch hier zu Hause. Deshalb hatte mein Vater keine abgeschlossene Lehre und deshalb gibt es mich.
Hat er es Ihnen so erzählt?
So hat er es mir erzählt. Und er hat mir leider nur einen Satz in Mundart beigebracht. Das war der Satz, den er seinem Lehrmeister sagen sollte von meinem Opa. Im November ging er zurück. Und er sollte ihm ausrichten, schön Grüße, Lossi, Frieser, tui, heimwillig. Viele Grüße richte ich aus, ich friere und möchte nach Hause. Dann ist er wieder nach Hause gegangen und deswegen hatte er keinen Lehrabschluss. Und ja.
Ich habe Sie schon bei tschechisch-deutschen Konferenzen getroffen. Sie engagieren sich wahrscheinlich in tschechisch-deutschen Beziehungen.
Naja, ich bin Diplom-Theologe. Also ich habe katholische Theologie studiert und mein Vater ist der Letzte der Familie, der verstorben ist vor 4 Jahren. Sie wollten, weil wir in der DDR groß geworden sind, wollten sie es nie, dass ich mich mit der Geschichte auseinandersetze. Weil mein Vater wusste, wenn ich mich hätte zu DDR-Zeiten mit der Geschichte auseinandergesetzt, hätte ich es nicht akzeptiert, dass sie sich nicht Vertriebene nennen durften, sondern Umsiedler. Umsiedler sind Menschen, die freiwillig von einem Ort nach einem anderen Ort gehen. Mich gäbe es nicht, weil meine Familie wäre weiter in ihrem Haus geblieben, wenn sie hätte gedurft. Deswegen war ich vor 4 Jahren das erste Mal auf einem sudetendeutschen Tag, als mein Vater gestorben ist. Und als katholischer Theologe hat mich von den ganzen Ständen nur die Ackermann-Gemeinde wirklich begeistert, weil sie das, was für mich als Theologe verständliche ist, wir können das, was wir erfahren haben, nur mit Glauben beantworten. Und nur wenn wir mit den Augen des Glaubens darauf schauen, können wir versöhnen und können wir verzeihen. Und das hat mich angesprochen, deswegen bin ich vor 4 Jahren Mitglied der Ackermann-Gemeinde geworden und deshalb engagiere ich mich auch in diesem Kontext. Und weil ich aus dem Adlergebirge bin, deswegen bin ich natürlich auch Vertreter am Stand der Adlergebirgler.
Haben Sie Kontakte in dieser Heimatort Ihres Vaters?
Ja, ich habe gute Kontakte zu der Familie, die jetzt in dem Haus lebt. Wir hatten immer Kontakte zu den Menschen, die das Haus bewohnt haben. Jetzt muss ich Tschechisch lernen. Warum? Die können nur Englisch. Das möchte ich mit ihnen nicht sprechen. Also muss ich Tschechisch lernen.
Wie weit sind Sie da?
Noch ganz am Anfang. Ja, sem vnuk hauslici.
Gibt es noch Menschen, die sich an ihre Familie erinnern?
Ja, ja, ich habe eine Dame, Anni Zintel. Sie wohnt an der bayerisch-österreichischen Grenze. Sie war in meinen Vater verschossen. Also sie war verliebt in meinen Vater. Sie ist schwerhörig, 97, aber geistig fit. Sie kann mir erzählen, wie es bei meiner Großmutter ausgesehen hat. Mit ihr habe ich gesprochen und sie hat mir genau gesagt, wo was im Haus stand. Und sie hat mir folgende Erzählung beschrieben, die ich gerne weitergebe. Sie war die Tochter eines reichen Bauern. Sie hätte meinen Vater nie geheiratet, das ist klar. Aber sie war eben häufig bei Feichtingers. Und immer wenn sie nach Hause kam, stand ihre Mutter schon hinter der Tür. Nu, warst du wieder bei Feichtingers, diesen armen Leuten? Schau mal in dein Zimmer, räum das mal auf. Bei Feichtingers kannst du auf dem Boden essen. Guck mal, wie es bei dir aussieht.
Das war als Vorbild gemeint.
Ja, das war als Vorbild gemeint. Aber das zeigt mir halt auch diese Gemeinsamkeit der Geschichte. Meinen Großvater hat man nicht gefragt, ob er Tscheche werden wollte im ersten tschechischen Staat. Er wurde es. Meinen Großvater hat man nicht gefragt, ob er eingegliedert werden wollte ins Protektorat. Er wurde es. Wäre mein Großvater noch am Leben gewesen bei der wilden Vertreibung, hätte er sich erschießen lassen, denn das war das Einzige, was er hatte. Er ist Gott sei Dank im Januar schon verstorben. Der Älteste meiner Familie, Adolf Feichtinger, der Erbe, hat sich erschießen lassen, beziehungsweise wurde erschossen. Und das war ein Tabu, das wurde in unserer Familie nie erzählt. Aber jetzt weiß ich es, weil ich konnte...
Und das war, er war wie verwandt mit Ihnen?
Na, er ist mein Onkel, der älteste Onkel, aber ich habe ihn ja nie kennengelernt. Er ist 1920 geboren. Er ging in Deschnei in die höhere Schule. Originalzeichnungen von ihm sind im Sudetendeutschen Museum. Die habe ich dorthin gegeben, weil die diese besser konservieren können. Und das ist interessant. Masaryk, die tschechische Fahne, einen tschechischen Muttertagsgruß, einen deutschen Muttertagsgruß, alles in einem Schulheft. Ganz normal. Tschechen und Deutsche miteinander. Und das beschäftigt mich jetzt, weil ich nicht genau weiß, haben sie wirklich miteinander gelebt oder haben sie nebeneinander gelebt? Das weiß ich nicht. Es interessiert mich aber sehr. Denn es ist vollkommen klar, in Adlergebirge haben sie miteinander leben müssen. Durch die raue Gebirgslandschaft, durch das Leben war man auf Hilfe angewiesen. Und da war es egal, ob man Tscheche war oder ob man halt aus dem großen K&K-Monarchie dort geblieben war, deutscher Sprache war, das war egal.
Hörten ein Gespräch mit Norbert Feichtinger, der nach den Spuren seiner Vorfahren im Adlergebirge sucht. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.